herzlich willkommen an diesem wunderschönen 16. März zu einer neuen Folge vom PTR Heute Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende erlebt und startet jetzt gut erholt in eine neue Woche. Mein Wochenende war zwar relativ kurz, weil ich Samstag arbeiten war, aber für den Podcast bin ich natürlich trotzdem erholt und entspannt. Und deshalb legen wir auch direkt los. Wir sprechen heute darüber, was Eltern bei einem Pseudokrupp-Anfall tun können und sollten. Außerdem beleuchten wir mal das große Mysterium Frühjahrsmüdigkeit. Woher kommt die und was kann man dagegen tun? Auch der Rückruf bei Iboflam beschäftigt uns heute natürlich und wir reden über die umstrittene Neuregelung zum Austausch von Biologika. Ich werde hier vorerst nicht ausgetauscht, hoffe ich. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Zäpfchen mit Prednison, die liegen wohl in so ziemlich jeder Apotheke im Lager, denn wenn dieses Medikament gebraucht wird, dann muss es schnell gehen. Sie sind nämlich bei Pseudokrupp indiziert. Etwa 3 von 100 Kindern bekommen pro Jahr einen Pseudokrupp-Anfall. Bei Pseudokrupp handelt es sich um eine Atemwegserkrankung, bei der die Schleimhaut im Bereich des Kehlkopfes und der Stimmbänder entzündet und angeschwollen ist. Dadurch sind die Atemwege verengt und typische Symptome wie anfallsartiger, bellender Husten, der sogenannte Krupphusten, keuchende, pfeifende Geräusche beim Einatmen, Heiserkeit und Atemnot können auftreten. In schweren Fällen kann all das sogar lebensbedrohlich sein. Das betrifft vorwiegend Säuglinge und Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Ältere Kinder sind seltener von diesen lebensgefährlichen Hustenattacken betroffen, weil Kehlkopf und Luftröhre bereits stärker ausgeweitet sind. Die Anfälle treten vor allem in den Herbst- und Wintermonaten auf, da es zu dieser Jahreszeit auch am häufigsten zu Infektionen der Atemwege kommt. Besonders unheimlich für Eltern ist, dass die Anfälle plötzlich am Abend oder nachts einsetzen. Tagsüber bleiben die Kinder in der Regel beschwerdefrei. Und da können wir doch erstmal auflösen, warum wir eigentlich vom Pseudokrupp sprechen. Denn dann muss es ja auch echten Krupp geben, oder? Ganz genau so ist es. Beim echten Krupp handelt es sich um eine schwere Entzündung des Kehlkopfes, die im Rahmen einer Diphtherieerkrankung auftritt. Zwar weist der Pseudokrupp ähnliche Symptome auf, wird aber nicht durch Diphtherieerreger ausgelöst. Pseudokrupp wird meist durch virale Infektionen, zum Beispiel durch RS, Influenza oder Rhinoviren, hervorgerufen. In selteneren Fällen verursachen Bakterien wie Staphylokokken und Haemophilus influenzae Typ B oder allergische Reaktionen, einem Pseudokrupp-Anfall. Auch verunreinigte Luft, zum Beispiel durch Zigarettenrauch, beim Passivrauchen, kann einen Anfall begünstigen. Ich weiß, dass viele von euch Kinder haben und vielleicht habt ihr so einen Anfall ja sogar schon mal miterlebt. Ich persönlich kenne das Ganze jetzt nur aus Erzählungen in der Apotheke. Sehr besorgte Eltern mit sehr wenig Schlaf. Was sind die ersten Schritte, wenn so ein Anfall auftritt? Auch wenn es schwerfällt, tritt ein Pseudokrupp-Anfall auf, sollten Eltern möglichst ruhig bleiben. Bereits das Beruhigen des Kindes kann dazu beitragen, dass es besser Luft bekommt und sich der Anfall nicht durch Panik und Angst verstärkt. Auch sollte das Kind auf den Arm genommen oder zumindest hingesetzt werden, denn bei aufrechtem Oberkörper fällt es leichter zu atmen. Das Einatmen kühler Luft wirkt lindernd und fördert das Abschwellen der Schleimhäute. Dazu können sich Eltern beispielsweise mit dem Kind auf dem Arm an das offene Fenster stellen oder vor die Haustür bzw. in den Garten gehen. Zudem erleichtert die frische Luft die Sauerstoffaufnahme. Sobald sich das Kind wieder beruhigt hat, sollte ihm in kleinen Schlucken etwas Kühles zum Trinken, wie Wasser oder kalter Tee, gegeben werden. Dadurch werden die entzündeten und geschwollenen Schleimhäute beruhigt. Die meisten Kinder haben nur leichte Beschwerden, die innerhalb von wenigen Tagen von selbst abklingen. Eine medikamentöse Therapie ist dann nicht zwingend erforderlich. Verbessern sich die Beschwerden bei einem Pseudokrupp-Anfall nicht, ist das Kind durch die Beschwerden erheblich beeinträchtigt oder leidet es an einer ausgeprägten Atemnot, dann ist ärztliche Hilfe entweder in einer Kinderarztpraxis oder im Krankenhaus notwendig. Auch wenn ein Pseudokrupp-Anfall zum ersten Mal auftritt, sollte ein Kinderarzt aufgesucht werden, der die Diagnose eindeutig stellt und eine ernsthafte Erkrankung wie zum Beispiel echten Krupp oder akute bakterielle Epiglottitis ausschließt. Das ist eine Entzündung des Kehldeckels im Übrigen. In der Regel verschreibt der Kinderarzt dann kortisonhaltige Medikamente, beispielsweise in Form von Zäpfchen. Besonders bekannt ist da Rectodelt oder Infectocorticrupp. Oder er verordnet Saft für den Fall, dass es zu einem erneuten Anfall kommt. Die Medikamente wirken entzündungshemmend und ermöglichen eine schnelle Abschwellung der entzündeten Schleimhäute. Falls das Kind unter so schwerer Atemnot leidet, dass es zu ersticken droht und die durchgeführten Maßnahmen nicht greifen sollten, dann muss sofort ein Notarzt gerufen werden, unter der Nummer 112 natürlich. So ein paar Dinge kann man vorbeugend machen, man kann es zumindest versuchen. Es kann durchaus hilfreich sein, das Kinderzimmer vor dem Schlafengehen ausreichend zu lüften oder um eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum zu gewährleisten, kann auch ein Luftbefeuchter verwendet werden oder es können feuchte Tücher im Raum aufgehängt werden. Auch wenn sich eine Pseudogruppe in den meisten Fällen zu Hause durch einfache Erste-Hilfemaßnahmen behandeln lässt, ist es wichtig zu wissen, dass bei Verschlimmerung der Symptome der Notruf gewählt und für einen erneuten Anfall Notfallmedikamente zu Hause aufbewahrt werden sollten. Und ich glaube, deshalb haben viele Apotheken die Zäpfchen auch vorrätig. Wenn nachts so ein besorgter Elternteil im Notdienst klingelt, dann möchte man natürlich schnell helfen. Von Menschen, die nicht schlafen können, kommen wir doch mal zu denen, die gefühlt permanent schlafen können. Es wird Frühling und viele berichten, sie würden unter der sogenannten Frühjahrsmüdigkeit leiden. Gibt's das wirklich? Woran liegt's und was kann man tun? Eine Schweizer Studie sagt, das Phänomen gibt's eigentlich gar nicht. Stattdessen sorge der bekannte Begriff der Frühjahrsmüdigkeit lediglich dafür, dass wir verstärkt auf Müdigkeit achten. Demnach gaben in einer Online-Umfrage zwar viele Menschen an, unter Frühlingsmüdigkeit zu leiden, aber detaillierte Befragungen von hunderten Menschen über ein Jahr hinweg ergaben darauf gar keine Hinweise. Es handele sich nach den Erkenntnissen der Forschenden um einen Mythos im deutschsprachigen Raum. Das schreiben Christine Blume von der Universität Basel und der Schlafforscher Albrecht Forster im Inselspital Bern im Journal of Sleep Research. Der sei gerade dadurch so mächtig, weil der Begriff Frühjahrsmüdigkeit so fest etabliert sei. Demnach handelt es sich quasi um eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, sagen sie. Ganz witzig diesbezüglich übrigens, in der englischsprachigen Welt gibt es die Frühjahrsmüdigkeit nicht, aber dafür kursiert der Begriff Spring Fever, also Frühlingsfieber. Das wird aber nicht mit Müdigkeit und Erschöpfung in Verbindung gebracht, sondern mit erhöhter Vitalität und Energie. Na gut, gibt es also nicht, aber trotzdem kennen wir natürlich ein paar Menschen, die das Problem haben, dass man im Frühling erst mal ein bisschen träge, müde und antriebslos ist. Woran könnte das liegen? Als Erklärung für Frühjahrsmüdigkeit wird mitunter angeführt, dass sich die Ernährung vom Winter zum Frühling unterscheidet. Wir ernähren uns im Winter meist fetter und bekommen weniger Vitamine und Spurenelemente ab. Zudem bewegen wir uns deutlich weniger in der frischen Luft und der Frühling, der fordert uns jetzt zu mehr Aktivität und da fehlt es dann an Power. Bei steigenden Außentemperaturen weiten sich zudem die Blutgefäße und der Blutdruck sinkt. Auch daran muss sich der Körper erst gewöhnen. Ein weiterer vermuteter Grund liegt in der Schlafdauer. Die soll im Schnitt im Winter 20 bis 45 Minuten länger sein. Außerdem wird oft auch auf Hormone verwiesen, etwa auf einen Überschuss von Melatonin nach dem Ende des Winters. Aus chronobiologischer Sicht ist das völlig unplausibel, sagt Expertin Blume. Melatonin werde im 24-Stunden-Rhythmus gebildet und abgebaut. Eine Art Überschuss von Melatonin zum Ende des Winters, der uns müde macht und zunächst abgebaut werden muss, den gibt's nicht. Im Frühling werden die Tage schnell länger, sagt Blume. Wenn Frühjahrsmüdigkeit ein echtes biologisches Phänomen wäre, dann sollte sich das gerade in dieser Übergangsphase zeigen, etwa weil sich der Körper anpassen muss. Um die Frage zu klären, starteten Blume und Forster vor 2 Jahren eine Online-Befragung. Dabei machten 418 Menschen ab April 24 ein Jahr lang alle 6 Wochen Angaben zu Schlaf und Müdigkeit. Mit 47% gab zwar fast die Hälfte der Befragten an, selbst von Frühjahrsmüdigkeit betroffen zu sein, aber die Einzelbefragungen im Jahresverlauf lieferten dafür keine Bestätigung. Es gab weder Hinweise auf vermehrte Erschöpfung noch auf erhöhte Tagesschläfrigkeit oder geringere Schlafqualität in dieser Jahreszeit. Also, es ist nicht nachweisbar und auch nicht logisch, kurz gesagt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Nocebo-Effekt bei der Frühjahrsmüdigkeit. PsychologInnen sprechen von einem Labeling-Effekt. Beispiel dafür: Wein schmeckt Menschen dann besser, wenn ihnen gesagt wird, dass er besonders teuer war. Das hat etwas mit unserer Erwartungshaltung zu tun, sagt Blume. Wenn ich erwarte, dass ich im Frühjahr müde bin, ändert das auch meine Interpretation solcher Symptome. Eine weitere psychologische Erklärung wäre die sogenannte kognitive Dissonanzreduktion. Demnach steigt am Ende der dunklen, kalten Jahreszeit der Anspruch, steigende Temperaturen und besseres Wetter ausnutzen zu wollen, für Joggen, Ausflüge, Verabredungen und so weiter. Wenn dann der dafür nötige Energieschub ausbleibt, dann bietet die Frühjahrsmüdigkeit eine beruhigende Erklärung, insbesondere wenn sie von anderen Menschen im Umfeld bestätigt wird. Wer das Gefühl hat, unter einer Frühjahrsmüdigkeit zu leiden und den durch die Urumstellung bedingten Mini-Jetlag schnell überwinden will, der sollte sich am besten einer Lichttherapie unterziehen. Besonders am Morgen kann eine Tageslichtlampe dabei helfen, sich schneller wach zu fühlen, denn Licht stoppt die Melatoninproduktion. Und die Frühstücks- und Mittagspause verlegt man nach Möglichkeit ins Freie. Abends sollte man dagegen die Lichtquellen reduzieren, um einen erholsamen Schlaf zu fördern. Als PDA wissen wir natürlich, dass hinter Erschöpfungssymptomen auch Krankheiten, Nebenwirkungen von Arzneimitteln oder Nährstoffmangel stecken kann. Pauschal irgendwas zu empfehlen, ergibt wenig Sinn. Ich erinnere mich da an die Werbekampagne eines großen Herstellers für ein Vitamin B12-Präparat vor ein paar Jahren. Seitdem sind wir ja alle überzeugt, dass Müdigkeit immer am B12-Mangel liegt. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Apropos einfach, die Arzneimittelmeldungen der letzten Wochen, die waren relativ einfach zu bearbeiten. Es war recht wenig betroffen und beim großen Aufreger Iboflam auch nur eine einzige Charge. Aber das war scheinbar so gravierend, dass selbst RTL darüber berichtete. Anfang März hat die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker über einen Chargenrückruf zu Iboflam 600 Milligramm Filmtabletten informiert. In einer Tablette mit dem Wirkstoff Ibuprofen wurde ein metallischer Fremdkörper gefunden. Betroffen von dem Rückruf sind ausschließlich Iboflam 600 Milligramm Lichtenstein Filmtabletten, 50 Stück, und zwar nur die mit der Chargenbezeichnung 5R02514. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Firma Zentiva jetzt die betroffene Charge zurückgerufen. Apotheken sollen ihr Warenlager überprüfen und betroffene Packungen über den Großhandel mittels APG-Formular zurückschicken. Wie erwähnt, haben zahlreiche Zeitungen und Nachrichtenportale den Rückruf von Iboflam-Filmtabletten ebenfalls aufgegriffen und ihre Leser darüber informiert. Im Rahmen der Berichterstattung wird den PatientInnen dazu geraten, entsprechende Packungen in die Apotheke zu bringen, um diese dort umzutauschen. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich aber nicht um einen Rückruf auf Patientenebene. Die Meldung der AMK ist ausschließlich an Apotheken adressiert. Und wir hatten dieses Problem ja erst kürzlich mit dem Ramipril von 089 Pharma. Was machen wir, wenn der Patient das zurückbringt, weil er vom Rückruf gehört hat? Darf man dann die Packung einfach austauschen? Klares Nein. In der Apotheke dürfen verschreibungspflichtige Arzneimittel grundsätzlich nicht selbstständig ausgetauscht werden. Um ein verschreibungspflichtiges Medikament in der Apotheke umzutauschen, muss auch bei einem Rückruf zunächst ein Arzt aufgesucht werden. Denn bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel ist auch in solchen Fällen das Vorliegen einer ärztlichen Verordnung notwendig. Allerdings könnten Apotheken die zurückgebrachten Packungen aus der betroffenen Charge als Reklamationen behandeln. Dabei ist zu beachten, dass die Apotheke nicht selbsttätig handeln darf, sondern die Qualitätsbeanstandung bei der Zentiva Pharma GmbH anzeigt und den Ersatz nach Rücksprache und im Auftrag der Zentiva Pharma leistet, erklärt die Firma. Dann kann im Auftrag des Unternehmens ein Ersatzprodukt ausgegeben werden. Das sei das übliche Vorgehen, wenn es den Verdacht eines Qualitätsdefektes gäbe. Ein Zusammenhang mit dem Rückruf besteht allenfalls darin, dass der Verdacht in Bezug auf diese Charge generell als begründet angesehen werden kann, erklärt Zentiva. Und damit kommen wir schon zum letzten Thema für heute, und das wird unseren Arbeitsalltag wahrscheinlich verändern. Ab dem 1. April gelten für Biologika neue Austauschregeln. Der Austausch von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln ist streng geregelt. Demnach dürfen Arzneimittel nur dann ausgetauscht werden, wenn diese in Anlage 1 des Rahmenvertrags gemäß § 129 SGB V aufgeführt sind. Dazu zählen beispielsweise Insuline, Gerinnungsfaktoren oder Antikörper. Eine Ausnahme stellen parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln mit biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen dar. Seit dem 15. März 2024 müssen diese unter Beachtung des § 40b in Abschnitt M der Arzneimittelrichtlinie durch ein preisgünstigeres Arzneimittel ersetzt werden. Zu den Biologika zählen Arzneimittel, die beispielsweise mithilfe gentechnisch veränderter Zellen oder aus tierischen bzw. pflanzlichen Zellen mittels eines komplexen Herstellungsprozesses gewonnen werden. Also biotechnologisch. Das führt dazu, dass die charakteristischen Eigenschaften der Biologika nicht nur durch den enthaltenen Wirkstoff definiert werden, auch die Ausgangsstoffe und der Herstellungsprozess haben Einfluss auf die Struktur und damit auf die Wirkeigenschaften. Nachahmerprodukte der Biologika bezeichnet man übrigens nicht als Generika, sondern je nach Herstellungsprozess als Bioidenticals oder Biosimilars. Und da merkt ihr vielleicht auch, warum diese neue Regelung zum Austausch sehr umstritten ist. Wir alle haben ja mal gelernt, dass wir in der Apotheke aut idem, also oder Gleiches austauschen dürfen. Ein aut simile Austausch, also oder Ähnliches, ist eigentlich nicht erlaubt. Eigentlich. Im Dezember 2025 beschloss der gemeinsame Bundesausschuss im Auftrag des Gesetzgebers, unter welchen Voraussetzungen Apotheken verordnete Biologika durch preisgünstigere Biosimilars austauschen müssen. Auch das Bundesgesundheitsministerium hatte an diesen Empfehlungen nichts auszusetzen. Anfang März dieses Jahres wurde der Beschluss nun im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ab dem 1. April 2026 gelten für Apotheken die Regelungen des neuen § 40c in Abschnitt M der Arzneimittelrichtlinie. Nach den Vorgaben des neuen § 40c gilt für die Abgabe von Biologika in der Apotheke Folgendes. Apotheken sind bei der Verordnung von Biologika, die direkt an die KundInnen abgegeben werden, zur Abgabe preisgünstiger Arzneimittel verpflichtet. Das abzugebende Arzneimittel muss für mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet sowie mindestens für dieselbe Applikationsart zugelassen sein wie das verordnete Biologikum. Das abzugebende Arzneimittel muss in Wirkstärke und Packungsgröße identisch mit dem verordneten Biologikum sein und eine gleiche oder austauschbare Darreichungsform besitzen. Bei Arzneimitteln mit gleicher Darreichungsform muss zudem das Behältnis, also Fertigspritze, Fertigpen, Patrone und so weiter, übereinstimmen. Eine Ersetzung kann grundsätzlich im Verhältnis eines Referenzarzneimittels zu seinen Biosimilars sowie zwischen Biosimilars untereinander erfolgen, sofern diese mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind. Als Informationsquelle für die Abgabeentscheidung können Apotheken neben der Apothekensoftware bzw. den Preis- und Verzeichnisdiensten die Anlage 7a der Arzneimittelrichtlinie nutzen. Die bietet eine Übersicht über die Zusammenhänge der in Deutschland zugelassenen Biologika sowie deren Biosimilars. Gibt es zu einem Arzneimittel einen Rabattvertrag der Krankenkasse, dann ist, genauso wie bei den Generika, damit laut Beschluss die Wirtschaftlichkeit sichergestellt und kein weiterer Preisvergleich durch die Apotheke notwendig. Auch bei der Abgabe von Biologika gelten die bekannten Regeln, um einen Austausch zu verhindern. Das heißt, der verordnende Arzt kann aus medizinisch-therapeutischen Gründen durch Setzen des Audit-Kreuzes einen Austausch des verordneten Biologikums ausschließen. Damit entfällt die Pflicht der Apotheke für einen Austausch. Bestehen im individuellen Fall Bedenken gegen den Austausch des verordneten Biologikums, dann kann die Apotheke natürlich auch pharmazeutische Bedenken geltend machen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn aufgetretene Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien des Kunden aus der Vergangenheit bekannt sind. Mit den neuen Austauschregeln für Biologika könnte ein erhöhter Zeitaufwand bei der Rezeptbelieferung auf die Apotheken zukommen. Denn Apotheken müssen sich selbst mit den neuen Abgabeoptionen vertraut machen und den KundInnen einen Austausch des verordneten Arzneimittels erklären. Wird gegen die neuen Abgaberegelungen verstoßen, dann könnte es vermutlich auch zu neuen Retax fallen. Und da sprechen wir über ein hochpreisiges Arzneimittelsegment. Kommen. Wichtig sei daher, dass bei Abweichung von der Abgaberangfolge eine sorgfältige Dokumentation auf dem Rezept oder, wenn es ein E-Rezept ist, im Abgabedatensatz vorgenommen werden sollte, um Retaxationen vorzubeugen. Außerdem könnten sich die neuen Abgaberegeln auf bestehende Lieferengpässe auswirken. Ist ein Arzneimittel aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht verfügbar, dann war bislang eine Rezeptänderung durch den verordnenden Arzt erforderlich. Durch die Vorgaben des GBA wäre künftig aber eine alternative Arzneimittelabgabe ohne Rezeptänderung möglich. Das könnte es leichter machen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die ABDA, und Pharmaverbände wie Pharma Deutschland und Pro Biosimilars sehen die neuen Austauschregelungen von Biologika kritisch. Die ABDA hatte sich vor allem mit Blick auf die komplexen Therapien gegen eine generelle Austauschpflicht gewandt. Der Grund: bereits kleine Änderungen in der Art der Applikation können zu Verunsicherungen bei den PatientInnen bis hin zur Non-Adherenz führen. Auch Pharmaverbände wie Pharma Deutschland stehen den neuen Abgaberegelungen kritisch gegenüber. Dorothee Brackmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, sieht durch die geänderten Vorgaben die Arzneimittelversorgung gefährdet. Durch die exklusiven Rabattverträge könnte die Vielfalt an Anbietern nicht erhalten bleiben, was wiederum zu Lieferengpässen und abgewanderter Produktion führen könnte, vergleichbar mit Generika, so Brackmann. Auch der Interessenverband AG Pro Biosimilars sieht die Versorgungssicherheit mit biopharmazeutischen Arzneimitteln in Deutschland gefährdet. Der Vorsitzende der AG Pro Biosimilars, Walter Röhrer, betont, dass ein solcher Kostendruck bei Generika für die Abwanderung der Produktion sorgte. Damit steigen wiederum die Risiken für die Versorgungssicherheit und eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Ländern. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis die neuen Regeln umgesetzt werden müssen. Bis dahin sollten wir uns alle gut damit beschäftigen und uns auch vielleicht im Team überlegen, wie man hier gut kommuniziert, sowohl mit ÄrztInnen als auch mit PatientInnen. Mit dem guten Vorsatz verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann geht's hier nächste Woche weiter. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte Woche und schicke Grüße an euch alle. Bis dahin, gehabt euch wohl.